Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Dr. Theol Karl Suso Frank hielt seinen Vortrag Kaiser Konstantins Reich, ein Bild vom Reiche Christi, im Haus der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau am 30. November 1985.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich mit einer Vorbemerkung beginnen? Ich rede über Menschen aus der antiken Zeit. Für die war Herrschaft eines Kaisers, Herrschaft eines Königs eine selbstverständliche Angelegenheit und sie hatten deshalb auch kein Problem, die Herrschaft Christi, die Herrschaft Gottes in diesen Kategorien zu verstehen. Kaiser Konstantins Reich, ein Bild vom Reiche Christi, so ist der Vortrag überschrieben. Er ist als Frage formuliert, vielleicht ist es didaktisch nicht ganz geschickt, das Ergebnis soll die Antwort sein, wenn das gleich von vornherein gesagt wird, andererseits soll Ihnen damit auch unnötige Spannung genommen sein. Kaiser Konstantin gab zum Abschluss des Konzils von Nicea im Jahr 325 den versammelten Bischöfen ein festliches Bankett. Gleichzeitig feierte er sein 20-jähriges Regierungsjubiläum. Der durch das Konzil wiederhergestellte Kirchenfriede und der satte, stolze Rückblick auf 20 Jahre erfolgreiche Regierung sollte auf diese Weise gefeiert werden. Ich zitiere, kein Bischof fehlte an der Tafel des Kaisers. Die einen lagen auf denselben Polstern zu Tisch wie der Kaiser, während die anderen zu Polstern auf beiden Seiten des Tisches ruhten. Leicht hätte man das für ein Bild vom Reiche Christi halten oder wähnen können, es sei alles nur ein Traum und keine Wirklichkeit. So berichtet Eusebius von Caesarea in seinem Leben des Kaiser Konstantins. An der Wirklichkeit des bischöflich-kaiserlichen Banketts braucht niemand zu zweifeln. Eusebius war selber Gast an dieser festlichen Tafel. Unbehagen mag die traumhafte Erinnerung an das Reich Christi wecken. Schon Hugo Rahner, also ein großer Freiburger, meinte spitz und scharf dazu, das Königreich Christi ist noch nie von Bischöfen aufgebaut worden, die auf kaiserlichen Polstern ruhten. Der Freiburger Rahner mag recht gehabt haben mit seiner Bemerkung, aber ich muss ihm vorhalten, er hat Eusebius nicht genau gelesen. Eusebius hat nicht gesagt, das Reich Christi sei da gewesen. Er hat gesprochen vom Bild vom Reiche Christi. Und das hat er mit dem kaiserlichen Jubiläum und dem Konzilsabschluss in Verbindung gebracht. Und wenn wir daran denken, dass auch das Neue Testament das himmlische Reich im Bild vom königlichen Mahl in Erinnerung bringt, mag Eusebius sich in seinem Vergleich gar nicht so arg vergriffen haben. Ich komme zum ersten Punkt. Erstens, Eusebius und Kaiser Konstantin. Von zwei Persönlichkeiten ist hier vor allem zu reden. Einmal von Eusebius, dem Bischof von Caesarea in Palästina. Er ist um 263, vielleicht in Caesarea selbst geboren, in jener Stadt, wo der Geist des großen Origenes lebendig und dessen reichhaltige Bibliothek gegenwärtig waren. Dort ist er auch herangewachsen. Wahrscheinlich ist er im Jahr 313 zum Bischof von Caesarea gewählt worden. Er wurde bald in die arianischen Streitigkeiten hineingezogen, nahm überaus aktiv und geschäftig am Konzil von Nicea teil, ohne selber jemals mit ganzem Herzen sich zum Bekenntnis von Nicea zu bekennen. Er ist im Jahr 338/39 gestorben. Die andere Persönlichkeit, Kaiser Konstantin. Dieser mag um 280 geboren sein. Er war der Sohn des späteren nachmaligen Augustus, Constantius Chlorus und der Helena. Im Jahr 306 riefen ihn die Truppen seines eben verstorbenen Vaters zum Augustus aus. Die Proklamation war zwar widerrechtlich und störte die politische Ordnung im Römerreich empfindlich. Doch der nachfolgende Erfolg bestätigte den Kaiser in seinem Sendungsbewusstsein und zwang seine Rivalen, ihn in seinem Herrschaftsanspruch anzuerkennen. Im Jahre 312, es war am 28. Oktober an der Milvischen Brücke vor den Toren Roms, schlug er seinen Rivalen Maxentius und war damit Alleinherrscher des westlichen Reiches. Tief überzeugt, die Schlacht mit Hilfe des Christengottes gewonnen zu haben, setzte er hinfort auf diesen Gott, den er als den stärkeren Gott erfahren hatte. Die Verehrung dieses Gottes musste ihm daher am Herzen liegen und die Förderung der Religion, die dessen Verehrung diente, sein höchstes Anliegen aus staatspolitischen Gründen sein. Ich zitiere Kaiser Konstantin. Da aus einer Reihe von Tatsachen offenbar ist, dass die Missachtung der Religion, lateinisch die Negligentia Religion ist, in ihr die höchste Ehrfurcht vor der heiligsten himmlischen Macht gehegt wird, für den Staat große Gefahren hervorgerufen, ihre gesetzliche Wiederherstellung und Pflege dagegen dem römischen Namen größtes Glück und in allen menschlichen Verhältnissen durch die Wirkung der göttlichen Gnade besonderen Segen gebracht hat, so schien es mir gut, dass die christlichen Kleriker Entlohnung für ihre Arbeit empfangen und dass sie von allen staatlichen Dienstleistungen ein für allemal völlig frei bleiben sollen, damit sie nicht von den der Gottheit schuldigen Dienst abgezogen werden. Bringen sie doch offensichtlich dadurch, dass sie ihres höchsten Amtes gegenüber der Gottheit walten, unermesslichen Segen über den Staat. So schrieb Konstantin im Frühjahr 313, also nur wenige Monate nach der bedeutungsvollen Schlacht an der Milvischen Brücke. Die Worte zeigen, was die christliche Religion zu diesem Zeitpunkt für ihn bedeutete und dass er sich entschlossen hatte, die christliche Gottesverehrung zum Garanten seiner Politik zu machen. Das Wohl und Gedeihen von Kaiser und Reich sah er von der getreuen Verehrung des Christengottes abhängig. Seine weitere erfolgreiche Politik im Jahr 324 schlug er den letzten Rivalen Licinius, bestärkte ihn in diesem Glauben. Eine lange Erfahrung, sagt er, hat uns bestätigt, dass es der Christengott ist, der uns zu diesem Ziel geführt hat. Keineswegs hat Kaiser Konstantin, wie so oft behauptet, das christliche Römerreich geschaffen. Doch die einzige Religion, die für ihn noch zählte und die mit politischer Bedeutung befrachtet war eben die christliche. Weil aber Religion im Staatswesen immer schon zum Bereich des Rechtes gehörte, für den der Kaiser zuständig war, fühlte er sich ohne jedes Bedenken auch für die christliche Religion zuständig. Kaiser Konstantin ist im Jahre 337 verstorben, kurz zuvor wurde er getauft. Eusebius, den wir den Vater der Kirchengeschichte nennen, ist durch die letzten drei Bücher seiner Kirchengeschichte und durch sein Leben und weitere Schriften über Kaiser Konstantin zum Chronisten der Konstantinzeit und zum Biografen des Kaisers geworden. Was er davon in seinen Werken festgehalten hat und vor allem wie er davon geschrieben hat, hat ihm herbe und bittere Kritik eingebracht. Den ersten durch und durch unredlichen Geschichtsschreiber des Altertums nannte ihn der große Basler Jakob Burckhardt. Und als ob der Genius Loci da so bestimmend gewesen wäre, hat der gleichfalls in Basel tätige Franz Overbeck in Eusebius den hoftheologischen Friseur der kaiserlichen Perücke gesehen. Beide Urteile betreffen das Verhältnis des Bischofs Eusebius zu Kaiser Konstantin, die Deutung des Kaisers und seines Reiches in den Schriften des Eusebius. Der kaiserfromme Staatsbischof und fleißige Kirchenhistoriker hat damit die denkbar schlechteste Zensur erhalten und ganz losgekommen ist er von diesen Verrissen bis heute nicht. Wie gut aber hat Eusebius den von ihm maßlos bewunderten und verherrlichten Kaiser überhaupt gekannt? Er hat ihn keineswegs gut gekannt. Die geografische und biografische Distanz zwischen beiden darf nicht übersehen werden. Nach seinen eigenen Worten hat Eusebius den jungen Konstantin im Jahr 301 oder 2 im Gefolge Diokletians gesehen, als dieser durch Palästina zog. Dazu begegneten sich beide, Bischof und Kaiser, auf dem Konzil von Nicea im Jahr 325. 2 Monate lang waren sie damals zusammen. 2 Jahre später mögen sie sich auf der Synode von Antiochien begegnet sein. Danach traf Eusebius den Kaiser noch 2-mal in Konstantinopel im Jahr 335 und im darauffolgenden Jahr zum 30. Regierungsjubiläum des Kaisers, wo er wieder die Festrede halten durfte. Die wenigen persönlichen Begegnungen werden ergänzt durch bescheidenen brieflichen Austausch. 5 bis 6 Briefe hat der Bischof vom Kaiser empfangen. Ein intimes Freundschaftsverhältnis spricht aus ihnen nicht. Der Ton ist respektvoll. Der Kaiser schätzte Eusebius als Gelehrten, als Schriftsteller und Theologen, aber er sah in ihm keineswegs den Ratgeber seiner kaiserlichen Politik. Von großer persönlicher Vertrautheit kann also nicht die Rede sein. Trotz dieser Distanz zwischen Bischof und Kaiser ist Eusebius jedoch zum interessierten Chronisten der Konstantin-Ära geworden und zum Deuter des kaiserlichen Lebens und Werkes. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie sieht nun Eusebius den Kaiser? Die neuere Eusebius-Forschung insistiert auf dem unpolitischen Charakter des Mannes und auf der unpolitischen Art seiner Geschichtsschreibung. Kaiser Konstantin als Politiker, als Militär, der Alltag in den kaiserlichen Residenzen und was mehr vom klassischen Hofhistoriker erwartet wird, all das ist es Eusebius Sache nicht. Wohl nennt die Kirchengeschichte, die in ihren letzten 3 Büchern der Konstantinzeit gewidmet ist und mit ihr fast niedergeschrieben wurde, die wichtigsten Stationen und Ereignisse des Konstantinlebens. Ein paar Beispiele, die uns dann schon auch die Art der Geschichtsschreibung des Eusebius klar machen. Einmal die Ausrufung zum Kaiser im Jahr 306. Eusebius wörtlich: Sein, des Constantius Chlorus, Sohn Konstantin, wurde gleich zu Anfang von den Soldaten und lange zuvor schon von Gott selbst, dem König der Könige, als höchster Kaiser und Augustus ausgerufen und erwies sich als treuer Nachahmer der väterlichen Ehrfurcht gegen unsere Lehre. So Eusebius. Der Historiker wird anmerken, kein Wort über das Unrecht jener Kaiserproklamation, die zum Ende der zweiten Tetrarchie geführt hat. Dafür aber die nachdrückliche Betonung, dass dem guten Kaiser Konstantius, den Eusebius nennt, des einzigen Regenten unserer Tage, der sich des hohen Amtes würdig erwies, dass diesem guten Regenten ein ebenso guter Sohn folgte, ein Sohn, dessen Weg sichtlich von Gott gelenkt wurde. Das nächste Beispiel, die Schlacht an der Milvischen Brücke am 28. Oktober 312. Eusebius verliert bei der Erzählung darüber kein Wort, dass der Kriegszug durch Oberitalien und nach Rom Konstantins entschlossener Weg zur Alleinherrschaft war, ein rein politisches Ziel bedeutete. Bei ihm, bei Eusebius, ist Konstantin vom Mitleid mit den von Maxentius unterdrückten Römern erfüllt. Und er rückt gegen die Stadt vor, um den Römern die von den Ahnen ererbte Freiheit wieder zu schenken. Maxentius wird zum gottlosen Tyrannen und Konstantin, der von Christus geführte Friedensbringer, der seinen Sieg mit dem Siegeslied des Mose nach dem Untergang der Streitmacht des Pharao im Roten Meer besingt. Wunderbar hat der Herr sich verherrlicht, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Ein nächstes Beispiel. Konstantins Auftritt auf dem Konzil von Nicea. Eusebius. Da trat der Kaiser in die Versammlung der Bischöfe, wie ein Engel Gottes vom Himmel her, leuchtend in seinem glänzenden Gewand wie von Lichtglanz, strahlend in der feurigen Glut des Purpurs und geschmückt mit dem hellen Schimmer von Gold und kostbarem Edelgestein. So war seine äußere Erscheinung. Seine Seele aber war sichtlich mit der Furcht und Verehrung Gottes geziert. Dies deuteten auch seine gesenkten Augen an, das Erröten seines Antlitzes, die Art seines Ganges und seine ganze Gestalt, die an Größe ebenso all seine Begleiter überragte wie an blühender Schönheit, an majestätischer Würde und an unüberwindlicher Körperkraft. Und diese Vorzüge, mit denen sich der milde Charakter und die große Güte des Kaisers vereinten, ließen seine außerordentliche Gesinnung über alle Beschreibung erhaben erscheinen. Wir wissen, Konstantin war kein solcher Ausbund an menschlicher Schönheit und war auch kein so einmaliges Exemplar an menschlicher Größe. Aber Eusebius, der Historiker, will gar kein getreues Porträt des Kaisers nachzeichnen. Das liegt auf der Hand. Das Modell dieser Zeichnung war nicht ein wirklicher Kaiser Konstantin. Und noch ein letztes Beispiel. Die Nachfolge des Kaisers. Konstantin starb am 22. Mai 337. Als die Todesnachricht überbracht wurde, Nun Eusebius wörtlich: Fassten alle Heere, die in den Ländern standen, wie auf höhere Eingebung, einmütig den Beschluss, es solle, wie wenn ihr großer Kaiser noch am Leben wäre, kein anderer als Kaiser der Römer anerkannt werden, als einzig seine Söhne. Wer ein bisschen die Zeit kennt, der weiß es wohl, dass die Nachfolge keineswegs so einmütig und harmonisch geregelt wurde und dass eben ganz andere Töne das Schlachtfeld im kaiserlichen Palast beherrschten. Eusebius übergeht die dunklen Ereignisse, ein schauriges Blutbad unter allen Thronbewerbern, und lässt den einen Kaiser wunderbar in seinen drei Söhnen weiterleben. Die paar Beispiele rücken den Berichterstatter Eusebius in ein eigenartiges Licht. Geschönte Geschichte, das scheint für diese Art von Darstellung ein noch harmloses Urteil zu sein. Zutreffender ist es, wenn wir von offener Tendenz und unverhohlener Absicht reden. Gerade dieser Aspekt einer Tendenz und einer Absicht hat zu den negativen Urteilen über den Historiker Eusebius geführt. Doch seine Darstellung des Kaisers und der ganzen Konstantinzeit können nicht verstanden werden, wenn jene tendenziöse Absicht nicht aufgedeckt wird. Aus einer geschönten Geschichte, aus einer Darstellung, die unter eine klare Vorentscheidung gestellt ist, wird dann gedeutete Geschichte. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, der diese Deutung von Geschichte uns aufschließen soll. Es ist drittens das Geschichtsverständnis des Eusebius. Eusebius ist nicht nur Historiker durch seine Kirchengeschichte, seine Chronik, seine Geschichte der Märtyrer von Palästina und seine Konstantinschriften. Er ist Historiker auch in seinem reichen übrigen Schrifttum. Überall bricht da eine sich historisch gebende Darstellungsweise durch. Das gilt vor allem für seine großen apologetischen Werke. Ich muss auf zwei verweisen. Eine, deutsch zu übersetzen, war eine Vorbereitung des Evangeliums, die Präparatio Evangelica, und dann der Beweis für die evangelische Wahrheit, die Demonstratio Evangelica. In ihnen ist die historische Vorentscheidung aufzuspüren. In ihnen wird sein Verständnis von Geschichte besonders deutlich und die Darstellung der Konstantinzeit erweist sich dann als bruchlose Konsequenz oder, sagen wir so, als biografische Verdichtung als dessen, was Eusebius, wie Eusebius die Geschichte der Menschheit sah und verstand. In seiner Geschichtsauffassung ist Eusebius vom biblischen Geschichtsbild bestimmt. Deshalb spannt er die Geschichte klar zwischen einem bestimmten Anfang und ein ebenso bestimmtes Ende ein. Was die Bibel in schöner Baulichkeit von Adam und der Erschaffung der Welt erzählt, das ist für Eusebius der Anfang der Menschheitsgeschichte. Und was sie von der apokalyptischen Zerstörung dieser Welt weiß, das setzt bei Eusebius dieser Geschichte und dieser Welt ihr Ende. Eusebius gilt deshalb als Vertreter eines linearen Geschichtsverständnisses, das vom zyklischen Verständnis antiker Historiker abzusetzen ist. Allerdings ist diese schematische Aufteilung hier ein lineares Verständnis, in dem die Geschichte also auf einer geraden Linie auf eine Zukunft hinläuft, dort ein zyklisches, in dem ein ständiger Wiederkehr die Geschichte bestimmt. Diese schematische Aufteilung ist nicht ohne Einschränkung auf Eusebius anzuwenden. Die biblische Geschichte mit ihrer Erzählung vom wunderbaren Anfang der Menschheitsgeschichte im schönen Garten Eden, dann vom tragischen Fall der ersten Menschen, schließlich von der erlösenden Wiedergutmachung und endlich von der endgültigen Zusammenfassung aller in Christus verweist doch wieder auf zyklische Elemente. Die vorgegebenen Stufen des Anfangs, des Abfalls und eines Wiederaufstiegs sind nun freilich nicht einem blinden zyklischen Schicksal unterworfen, sondern vom zielstrebigen Plan der göttlichen Providenz unterfangen. Stellen wir uns das bildlich vor, wir haben also einen schönen Anfang, dann ein Abfall, eine langsam durchhinkende Kurve, die wieder aufsteigt mit dem Kommen Christi und sie zur Vollendung führt. Das Ganze wird nun überlagert oder unterfangen von dem, was die Alten eben göttliche Vorsehung, Providentia Divina, Providentia Dei nannten, wobei diese göttliche Vorsehung nicht irgendwie eine abstrakte Größe ist, sondern ein unmittelbares Instrument, eine eigene Wirkkraft in dieser Geschichte hat. Das ist der göttliche Logos, das Wort Gottes. Das überlagert, durchdringt die ganze Geschichte. Die Vorsehung eines allmächtigen Gottes, bei Eusebius heißt es sogar eines allzuständigen Gottes, und sein Wirken im Logos waltet über der Menschheitsgeschichte und lenkt diese Geschichte ganz bestimmt zu ihrem Ziel. Die Menschen sind nun dabei nicht einfach nur geschoben und gezogen, sie dürfen mitwirken. Eusebius ist wie alle griechischen Väter ein klassischer Vertreter eines unbekümmerten Synergismus, wo der Mensch mit dem lieben Gott was tun darf. Das Ziel der Geschichte in dieser Zeit aber ist die volle Erscheinung und Verwirklichung des Logos, und die geschieht allein im Christentum, in der Ecclesia Christiana. Dafür hat Gott schon in der Urzeit der Menschheit die Grundlagen gelegt. Denken wir zurück an den Anfang, der auf der höchsten Ebene anzusiedeln ist. Für Eusebius und andere alte Historiker waren die Phönizier und die Ägypter die ältesten Völker der Erde. Und er schaut hinein und bewertet sie nach ihrer Gotteserkenntnis und Gottesverehrung. Und da stellt er fest, die Phönizier und Ägypter haben ursprünglich die Sonne, den Mond und die Sterne göttlich verehrt. Diese astrale Naturreligion, die Tempel und viele Götter ablehnte, ließ diese Urvölker die Größe Gottes erkennen und ließ sie, befähigte sie aus der Erkenntnis heraus, Gott selber als Schöpfer zu verehren. Im Wesentlichen ist also hier die Anfangszeit bestimmt von einer rechten, sauberen Weise der Gottesverehrung, im Griechischen der Eusebeia. Doch diese Urreligion, die von den Menschen eine gewisse, schöne, erbauliche Gottesnähe geschenkt hatte, wurde aufgegeben. Der Polytheismus mit seinen vielfältigen, grausamen und brutalen Opfern trat an ihre Stelle. Also in der Geschichte die Phase des Abfalls oder des Verkommenseins. Die gleiche Zweiteilung, bestimmt von einem glücklichen Anfang und peinlichen Abfall, entdeckt Eusebius in der jüdischen Geschichte. Diese Geschichte beginnt mit den Hebräern, die ihren Namen von Heber nehmen, einem der Vorfahren Abrahams, in Genesis 10, 21 steht das. Diese, die Hebräer, lebten in einer freien, ungebundenen Religion, führten ein natürliches Leben und fanden in der Leidenschaftslosigkeit ihrer Seele zur wahren Gottesverehrung und zur echten, sauberen Gotteserkenntnis. Erst in der Zeit des Mose war es nötig, die Juden durch ein Gesetz zu binden. Dieses Gesetz war eine Not- und Zwangsmaßnahme. Die Juden gerieten dann unter dem Gesetz in eine unfreie Lebensweise. Der volle Anteil am göttlichen Logos, der bei den Hebräern wirksam war, dieser volle Anteil ist unter den Juden nicht mehr da, er ist ihnen genommen. Nur partiell in den immer wieder auftretenden Propheten wirkt der Logos auch im jüdischen Geschichtsbereich weiter. Heidentum und Judentum sind in ihrer geschichtlichen Entwicklung sohin von ernster, folgenreicher Zäsur bestimmt. Die lange Phase des Verfalls in beiden Vorhallen des Christentums, die lange Phase des Verfalls, findet mit dem Kommen des menschgewordenen göttlichen Logos ihr Ende. Die natürliche Religion der Anfangszeit und die hebräische Urreligion werden jetzt wieder aufgerichtet und nun durch den göttlichen Logos, der selber in dieser Geschichte nun wirkt, zu ihrer glücklichen Vollendung geführt. Das heißt aber zur wahren Gotteserkenntnis und zur wahren, echten Gottesverehrung. Die gut drei Jahrhunderte christliche Geschichte, auf die Eusebius zurückblicken kann, werden damit notwendigerweise zur Vollendung der ganzen Menschheitsgeschichte. Die Vorsehung Gottes wird nun in ihrem Plan und ihrem Wollen sichtlich greifbar. Was sich gegen das Christentum stellt, die staatlichen Verfolgungen, was das Christentum in seiner Reinheit gefährden will, die Heretiker, all das rutscht an den Rand und verliert im Letzten seine Ernsthaftigkeit. Es sind lediglich noch retardierende Momente, die Gottes Plan, den Durchbruch seines Heiles, für einen Augenblick aufhalten können. Das heilsgeschichtliche Konzept, das über allem steht, können sie nicht ernstlich gefährden. Das Christentum ist jetzt zum entscheidenden Träger und Repräsentanten des Gotteswillen geworden. Und das zeigt sich etwa so, ob ein römischer Kaiser gut oder schlecht ist, entscheidet sich bei Eusebius allein an seiner Stellung zur christlichen Kirche. Und Achtung und Förderung der christlichen Kirche schlug sich in Wohlfahrt und Gedeihen rückwirkend für den römischen Staat nieder. Ich zitiere, dass unsere Lehre, die Lehre der Christen, zugleich mit dem Reich, das meint die Zeit von Augustus an, dass unsere Lehre zugleich mit dem Reich der Römer erblühte, ergibt sich am deutlichsten daraus, dass ihm von den Zeiten des Augustus an nichts Schlimmes widerfahren ist. Dass es im Gegenteil, wie es aller unser Wunsch ist, lauter Glanz und Ruhm geerntet hat. Mit Stolz und in völliger Übereinstimmung zitiert Eusebius diese Worte des kleinasiatischen Bischofs Melitor von Sardes, und er gehört noch nicht in konstantin-eusebianische Zeit, es ist ein Mann des 2. Jahrhunderts, der die Segnungen des Christentums für das Römerreich in dieser Weise ausdrücken konnte. Diese glückliche Phase der Menschheitsgeschichte erreicht mit Kaiser Konstantin ihren Höhepunkt. Er fand als erster römischer Kaiser selbst zu Christus. Die providentielle Zuordnung von Römerreich und Christenkirche kommt nun unverhüllt zum Vorschein. Nur unter diesem Gesichtspunkt kann der Zeitchronist die Konstantin-Ära und den Kaiser selbst beschreiben. Wohl gab der Kaiser durch seine offene Hinwendung zum Christentum und seine großzügige Förderung der christlichen Kirche den Anlass dazu. Aber die Deutung geschieht nun doch ganz vom vorausliegenden Geschichtsverständnis, in dem Konstantin und seiner Zeit ein genau bestimmter Ort zukommen. Und nun zum 4. Punkt, die heilsgeschichtliche Deutung des Kaisers. Ich beginne mit ein paar gehäuften Zitaten, wie Konstantin bei Eusebius genannt wird. Konstantin, Kaiser und einem Kaiser entsprossen, fromm und der Sohn des frömmsten und allerverständigsten Vaters, ausgezeichnet durch Klugheit und Gottesfurcht, war vom König der Könige, dem Gott des Alls und Erlöser, erweckt worden, der von Gott erweckte. Er kam, wörtlich wieder, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm der Sache Christi zu Hilfe. Er war, wieder wörtlich, der große Lichtstern, den Gott im tiefsten Dunkel der Nacht aufgehen lassen hat. Er ist das Werkzeug Gottes, er ist der Diener Gottes, so etwa. Und das findet man auf fast allen Seiten. Eusebius, um es zu verstehen, muss man darauf verweisen, Eusebius war wohl vertraut mit den antiken Herrscher- und Kaiserideologien. Die eben genannten Titulaturen und Ehrenbezeichnungen oder Deutungen gehören dabei in den jüdisch-messianischen Vorstellungskreis, der seine eigene Herrscherideologie entwickelt hatte. War Vorherbestimmung, Auserwählung und zielstrebiges Hinführen zur heilsgeschichtlich notwendigen Stellung. Wenn Konstantin sich auf einem Bild mit dem Christusmonogramm und als Drachentöter darstellen ließ, dann ist er wiederum in diesen Vorstellungskreis jüdisch-messianisch einzubeziehen. Eusebius musste staunen über die hohe Einsicht, mit der der Kaiser auf Eingebung Gottes gerade das im Bild darstellen ließ, also sich als Drachentöter, denn das haben ja die Propheten über den Drachen ausgesagt, ich zitiere Jesaja, bringen wird Gott das Schwert, das Große und Furchtbare über den Drachen, die gewundene Schlange über den Drachen, die fliehende Schlange, und töten wird er den Drachen im Meer. Der Drachentöter gehört in die Apokalyptik. Der messianische Retter übernimmt in der Endzeit seine drachentötende Funktion. Besonders eindrucksvoll arbeitet Eusebius den Kaiser als neuen Mose heraus. Wie einst Mose sein Volk befreite, so wurde Konstantin zum Befreier des neuen Volkes Gottes. Übrigens schon in der Kinderzeit eine Parallele wie Mose im Palast des Pharao, für Eusebius ein Tyrannenpalast dort so, so wurde auch Eusebius im Palast des Diokletian auch eines Tyrannen erzogen. Dass Konstantin in der Schlacht an der Milvischen Brücke den Maxentius schlug, wie einst Mose den Pharao, und dass Konstantin seinen Sieg mit dem mosaischen Siegeslied sang, habe ich schon gesagt. Die Mose-Konstantin-Parallele sieht zwar so aus, als wäre auch da noch jüdische Vorstellung am Werk. In Wirklichkeit folgt jetzt Eusebius aber schon einer hellenistischen Herrschervorstellung. Durch Philo, den bekannten Juden des ersten Jahrhunderts, durch Philo war Mose in das Purpurkleid des hellenistischen Idealkaisers gestickt worden. Bekannte Züge dieses Herrscherideals, nach Philo wiederum, sind die Leidenschaftslosigkeit, seine Vernünftigkeit und seine Besonnenheit. Bei Philo ist der Herrscher die Verkörperung oder auch die Inkarnation des Gesetzes und die Verkörperung der Inkarnation des Logos. Nach Philo, der gute Herrscher ahmt Gott nach und soll gar Gott gleich werden durch seine Tugenden. Ich zitiere Philo von Alexandrien. Seinem Körper nach ist der König wie jeder andere Mensch. Doch in der Macht seines Ranges ist er gleich Gott, der über allem steht. Denn auf der Welt gibt es niemanden, der höher stände als er. Als ein Sterblicher darf er sich selbst nicht rühmen. Und als ein Gott darf er dem Zorn nicht Raum geben. Wohl wird er, der Kaiser, geehrt wie ein Bild Gottes. Doch gleichzeitig ist er gebildet vom Staub der Erde. Darauf sollte er die Einfalt allen gegenüber lernen. So also Philo von Alexandrien, den Eusebius durchaus kannte. Solche hohen Vorstellungen vom idealen Herrscher waren weit verbreitet. Parallelen zu Philo ließen sich leicht aufgreifen. Und Eusebius war von diesen Vorstellungen durchaus bestimmt. Deshalb seine Aussagen über Konstantin. Etwa der Alleinherrscher Konstantin ist ein Bild der göttlichen Alleinherrschaft, der göttlichen Monarchie. Er ist eine Nachahmung göttlichen Regierens. Wie der göttliche Logos das Bild des Vaters ist, so ist Konstantin das Bild des göttlichen Logos. Konstantin als Abbild des göttlichen Logos zeigt Eusebius in seiner berühmten, bekannten Laus Constantini, also einer Lobrede auf Kaiser Konstantin, in 5 Punkten auf. Ich fasse kurz zusammen. Der göttliche Logos regiert ewig. Konstantin regierte eine sehr lange Zeit. Genau waren es gute 30 Jahre, aber im Vergleich zu anderen Kaisern war es in der Tat eine sehr lange Zeit. Der göttliche Logos ordnet das Universum entsprechend dem Willen des Vaters. Konstantin führte seine Untertanen zum Logos, sodass sie Untertanen des Reiches Gottes werden. Der göttliche Logos besiegte die bösen Dämonen. Konstantin besiegte die menschlichen Gottesfeinde in seinen Schlachten. Der göttliche Logos schenkte den Menschen Erkenntnis und Weisheit. Konstantin verkündete die Wege der Wahrheit, um seine Untertanen zur Erkenntnis und Verehrung Gottes zu führen. Der göttliche Logos hat die Tore des Himmelreiches für alle Menschen aufgetan. Konstantins Verlangen war es, alle Untertanen zur ewigen Erlösung zu führen. So Eusebius im Lob Konstantins. Die Analogien greifen sehr, sehr hoch. Freilich ist Konstantin bei Eusebius nicht selbst der inkarnierte Logos. Er ist auch nie bei Eusebius dessen Epiphanie, also dessen Erscheinung. Aber doch der in seinem Namen und unter seiner Führung Handelnde und der an Gottes Heil und Erlösung unmittelbar Mitwirkende. Konstantin ist deshalb vor allem der Fromme, der Gottergebene, der Lehrer der Frömmigkeit durch sein öffentliches Zeugnis und auch Lehrer der Frömmigkeit durch seine selbst gelebte Frömmigkeit. Dass dies alles nicht leicht mit dem wirklichen Konstantin in Einklang zu bringen ist, braucht hier nicht betont zu werden. Aber Eusebius hatte für seine Zeit und seine Geschichtsauffassung einen solchen Kaiser nötig. Einen Kaiser, heißt das, der sich als Werkzeug der göttlichen Vorsehung wusste und bereit war, mit ihr und in ihrem Namen zu wirken und zu handeln. Konstantin wird damit zum Paradebeispiel des für Eusebius und, wie ich schon sagte, die griechischen Väter typischen Synergismus zwischen Gott und den frei handelnden Menschen. Und nun zum fünften Punkt. Ist Konstantin reich nun das Reich Christi? Alles scheint darauf hinzudeuten, dass diese Frage bejaht werden muss. Und die weit verbreitete Meinung will Eusebius und seine Konstantin-Deutung auch so verstehen. Doch so einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Und alle rasche politische Interpretation des Eusebius und seiner Theologie ist meiner Meinung nach zu vorschnell. Kann man Eusebius die Vorstellung zuschreiben, Christus würde sein kommendes, wunderbares Endreich auf dieser Welt aufrichten? Oder vertritt Eusebius ein politisch verwirklichtes Reich Christi? Es gab ja durchaus die Vorstellung eines wunderbaren Endreiches auf dieser Welt für die von Gott Erwählten. Wir hörten heute Mittag schon durch meinen Bruder diese Vorstellung, die wir als Chiliasmus und Millenarismus nennen. Sie waren aus der jüdischen Apokalyptik auch ins frühe Christentum eingewandert. Danach gibt es für die Märtyrer, die gewaltsam Verfolgten und schließlich für die gläubig Verstorbenen eine erste Auferstehung und eine Rückkehr auf dieser Erde, wo sie nun 1000 Jahre lang an Christi Herrschaft Anteil haben. Diese Überzeugung wurde in wunderbarsten Farben ausgemalt. Nach der Auferstehung würde das Reich Christi auf dieser Erde sein. Die Leiber werden in Jerusalem leben und sich wiederum allen Leidenschaften und Vergnügungen, aber jetzt ohne Strafe, hingeben können. Es werden 1000 Jahre voll sinnlicher Freude sein, 1000 Jahre mit Essen, Trinken und Heiraten, mit Festen, Opfern und Schlachtungen von Opfertieren. Noch schöner kann man es bei Irenäus von Lyon lesen, der als echter Chilias das ihm überlieferte Wort weitergab. Es werden Tage kommen, wo Weinstöcke wachsen, jeder mit 10.000 Reben. Und an jeder Rebe 10.000 Zweige, und an jedem Zweig 10.000 Schosse, und an jedem Schoss 10.000 Trauben, und an jeder Traube 10.000 Beeren. Und jede Beere wird 10.000 Liter Wein geben. Und wenn einer von den Heiligen eine Beere ergreift, wird die andere Beere ihm zurufen, nimm mich, ich bin eine bessere Beere und preise durch mich den Herrn. So Irenäus, ein bedeutender Theologe unserer alten Kirche des 2. Jahrhunderts. Eusebius hat diese Art von Endzeitvorstellungen radikal abgelehnt. Papias, ein altkirchlicher Lehrer, schiebt der wegen dessen chiliastische Überzeugung als außerordentlich beschränkten Mann auf die Seite. Kaiser Konstantin konnte deshalb kein 1000-jähriges Reich als Endreich auf dieser Welt errichten. Eine chiliastische Erwartung konnte nicht im Konstantinreich in Erfüllung gehen, denn Eusebius teilte diese Erwartung nicht. Für ihn bleiben die Königsherrschaft Christi und dessen Reich eine jenseitige Größe. Sie können nur im Himmel gesucht werden, wo der vernünftige Teil der Seele, zitiere Eusebius, wo der vernünftige Teil der Seele in ein unzerstörbares, engelgleiches Wesen verwandelt wird. Solche Verwandlung aber gab es weder für den irdischen Konstantin noch für sein irdisches Reich. Auch für ihn galt, dass er erst nach dem Tode seine Seele in eine unvergängliche, nie endende Herrschaft eingehen lassen kann. So bleibt also für dieses Konstantinreich als irdisches Reich nur die in der Überschrift angegebene Bestimmung als Bild des himmlischen Reiches. Bild im Griechischen Icon oder Mimema oder umschreibend geformt nach einem Archetyp und dergleichen Wendungen gebraucht Eusebius dafür gehäuft. Bildhaftigkeit, Abbildlichkeit, das sind für Eusebius, der ein guter Platoniker, in manchem sogar noch ein Überplatoniker ist, das sind ernsteste Realitäten. Diese Welt ist nach dem Bild einer himmlischen Welt geschaffen und muss in ihrer Abbildlichkeit das Ziel jener Welt verwirklichen. Ich zitiere Eusebius: Das ist der große Tempel, welchen der große Schöpfer des Weltalls, das Wort, über den ganzen Erdkreis unter der Sonne errichtet und worin er hienieden zugleich ein geistiges Abbild dessen geschaffen, was jenseits des Himmelsgewölbes ist, damit sein Vater durch die ganze Schöpfung und alle vernünftigen Wesen verehrt und angebetet werde. Kein Sterblicher vermag nach Gebühr zu preisen das Land über den Himmel, die dort ruhenden Urbilder der irdischen Dinge, das obere Jerusalem, wie es genannt wird. Die rechte Gottesverehrung in menschlicher und kosmischer Liturgie ist also hier in dieser Abbildlichkeit Aufgabe der Schöpfung. Nun hat aber Konstantin mit seiner Politik, die das Christentum fördert, in seinem Reich erst diese umfassende Liturgie ermöglicht, erst diese rechte Art der Gottesverehrung wieder auf die Beine gebracht. Ich verwies schon auf die Wichtigkeit der Gottesverehrung bei Eusebius. Lassen Sie es nochmal sagen. Gottesverehrung, Eusebia, ist für Eusebius die erste Aufgabe der Geschichte, der Welt und der Menschheit. Seine Deutung der Geschichte war gerade davon bestimmt. Im Anfang der Menschheit eine reine Form reiner Frömmigkeit. Dann die verkommene Entstellung und schließlich die Wiederherstellung im Kommen und Verkündigen Christi. Und schließlich jetzt die Hinführung des Römerreiches zu dieser Frömmigkeit. Ganz entsprechend, es wurde heute Nachmittag auch im zweiten Vortrag ja vom Gericht gesprochen, bei Eusebius steht und fällt das Urteil im Gericht mit der Eusebia, mit der rechten Gottesverehrung. Weiter zu dieser Abbildlichkeit. Die Welt muss nach dem Urbild der göttlichen Monarchie regiert werden. Gott wird vorgestellt wie ein Monarch, so regiert er diese Welt. Also muss auch die Welt hier in der Abbildlichkeit ein Monarchen haben. Die Polyarchien, die Vielherrschaften der langen, verirrten, verdorbenen Menschheitsgeschichte haben das Bild entstellt. Der Monarch, der Alleinherrscher Konstantin, hat das Bild wieder zum Glänzen gebracht. Denken Sie daran, Eusebius erlebte gerade vor Konstantin noch eine Vier-Männer-Herrschaft, Tetrarchie, die dann in der zweiten Phase in blutige Unruhen untergegangen ist. Und lassen Sie mich auch daran erinnern, dass Eusebius noch die Zeit des dritten Jahrhunderts ja als seine Zeit kannte und erlebt hat, wo es ja kaum einen Kaiser gab, der halbwegs ordentlich und ruhig regieren oder gar anständigerweise im Bett hätte sterben können. Die Monarchie, die Herrschaft des einen auf dieser Welt ist, ich bin wieder bei der Abbildlichkeit, ist mit Frieden in der ganzen Welt verbunden. Konstantin hat nun seinem Reich, und das stimmt sogar politisch in etwa, hat seinem Reich vorübergehenden Frieden gebracht. Der Friede ist nun wiederum assoziiert auch mit dem Anfang reinen Dasein in der Geschichte und selbstverständlich mit ihrer Vollendung vom messianischen Reich her gar nicht zu reden. Diese mehrfache Abbildlichkeit war am Anfang der Menschheitsgeschichte in den Urzuständen der gläubigen Heiden und bei den gottverbundenen Hebräern in reiner, edler Weise erhalten. Im Laufe der Menschheitsgeschichte, wie mehrfach betont jetzt, verdunkelte sie, wurde verwischt und unsichtbar. Jetzt, wo die Geschichte der Menschheit auf ihr Ende zugeht, muss sie wieder sichtbar und unverstellt erscheinen. Denn die Jetztzeit, also das frühe 4. Jahrhundert für Eusebius, ist dem Ende der Welt, der Rückführung des Bildes zum Urbild, so nahe, wie es die Zeit der Patriarchen dem Anfang war, der Prägung des Bildes gewesen war. In seiner Verherrlichung Konstantins und dessen Zeit hat Eusebius unendlich vieles nicht wissen können und auch nicht wissen wollen, was wir gescheiten Historiker alles wissen können. Der christliche Kaiser, dass ein römischer Kaiser Christ geworden war, war das überwältigende Erlebnis, dass alle Schattenseiten, Grausamkeiten und Ungereimtheiten dieses Kaiserlebens vergessen ließ. Das heilsgeschichtliche Konzept wurde zum Diktat, das die Wirklichkeit wie willfähriges Material modellierte. Hat Eusebius, der Mann von mäßiger Begabung, wie er sich selbst in artiger Koketterie einmal nannte, hat er wirklich selber glauben können, dass dieses Reich ein Bild vom Reiche Christi ist? Ja, die höchst mögliche Erfüllung des Bildes in dieser Geschichte. Und hat er in der Herrschaft und Person Konstantins so etwas wirklich annehmen dürfen? Auch hier wird man vorsichtige Überlegungen anstellen müssen und vorschnelle Behauptungen differenzierend nuancierend. In seiner Demonstratio Evangelica, also wieder eine apologetische Schrift, im ersten Buch, Kapitel 8, schreibt Eusebius von verschiedener Intensität, von recht unterschiedlicher Wertigkeit des Christenlebens. Ein für mich aufschlussreicher Text, der nicht nur für die Konstantinzeit, sondern für die gesamte Christenauffassung wichtig ist, bei Eusebius erstmals klassisch formuliert. Ich zitiere. Zitat wird ein bisschen lang. So sind zwei Lebensformen für die Kirche festgesetzt. Die eine ist übernatürlich und steht über dem menschlichen Gemeinschaftsleben. In ihr gibt es keine Heirat, kein Kinderzeugen, kein Besitz, kein aufgehäuftes Vermögen. Sie ist ganz entfernt von jeder allgemeinen und vertrauten Lebensführung der Menschen und allein der Verehrung Gottes aus unermesslicher Liebe zum Himmlischen hingegeben. Die an dieser Lebensform Anteil haben, scheinen das Leben der Sterblichen aufgegeben zu haben. Nur den Körper tragen sie noch auf der Erde. Im Geist aber sind sie mit ihrer Seele hinübergegangen in den Himmel. Wie göttliche schauen sie auf das Leben der Menschen herab. Für das ganze Menschengeschlecht dienen sie als Priester dem Gott, der über allem steht. Nicht mit Stieropfern und Blut, nicht mit Trankopfern und Fettdunst, auch nicht mit Rauch und Feuerbrand und Vernichtung von Körpern, sondern mit den rechten Lehren und der wahren Gottesverehrung und in der Gesinnung einer gereinigten Seele und dazu mit Worten und Werken der Tugend. Dadurch versöhnen sie die Gottheit und verrichten den priesterlichen Dienst für sich und jene, die ihnen gleich sind. So beschaffen ist die vollkommene Form der christlichen Lebensführung. Doch die andere Form ist bescheidener, sie ist menschlicher. Sie gestattet die Verbindung zu zuchtvoller Ehe und Kinderzeugung. Sie gestattet Herrschaft auszuüben, den Soldaten im gerechten Kampf Befehle zu erteilen. Sie erlaubt, sich mit Landwirtschaft abzugeben, Handel zu treiben und sich den weltlichen Interessen hinzugeben. Für diese Leute sind Zeiten festgesetzt, in denen sie sich zurückziehen und unterweisen lassen und auch Tage bestimmt zum Hören des Wortes Gottes. Dieser Lebensform eignet ein zweiter Grad der Frömmigkeit. So Eusebius, ich verweise nochmal auf die Stelle Demonstratio Evangelica 1,8. Hier spricht Eusebius von einer fatalen Zweiteilung des Christenlebens, ganz eindeutig, teilt er auf in eine höhere, vollkommene Christenform und eine niedrige, nur zugestandene Form des Lebens. Die volle Form, und zu ihr gehört doch im Bilddenken des Eusebius, die Fülle der Abbildlichkeit ist bestimmt von geistlichem Leben, das in der Askese, wie es damals praktiziert wurde, geführt wird. Die niedrigere Form, die doch am Rand des Bildes angesiedelt werden muss, ist das praktische, weltlich tätige, das politische Leben. Nehmen wir diesen Text ernst, dann muss Kaiser Konstantin als politischer Mensch der zweiten Form des Christenlebens zugewiesen werden. Seine großartige Verherrlichung ist dann doch zu relativieren. Mag die kaiserliche Sendung und Stellung ihn auch über beide christliche Lebensformen erheben, als Christenmensch gehört Konstantin zur zweiten Klasse. Mag er als Kaiser sein Reich in die höchstmögliche Annäherung an das himmlische Urbild geführt haben. Als Christenmensch bleibt ihm nur die Hoffnung auf den Ruf in das endgültige Reich Christi. Seine Bestattung, Eusebius hat es ausführlich beschrieben, seine Bestattung inmitten von 12 Aposteldenkmalen beleuchtet das auf neue Weise. Eusebius sagt dazu, dort an dieser Stelle wollte er des Gottesdienstes und des geheimnisvollen Opfers teilhaftig werden. Dort wollte er Anteil erlangen an den Gebeten der Heiligen. Er wusste also um die Notwendigkeit eines Betens für seine Seele. Und nach seinem Tode ließen seine Söhne Konsekrationsmünzen prägen. Sie wurden zum Gedächtnis an den toten Kaiser ausgegeben. Die Münzen sind folgendermaßen zu beschreiben, Eusebius tut es selber. Auf der Rückseite stellten sie den Kaiser nach Art eines Wagenlenkers auf einem Vierergespann dar, wie er von einer Hand, die sich ihm entgegenstreckt, aufgenommen wird. Für den christlichen Kaiser gibt es nicht mehr die klassische Konsekration und die klassische Apotheose. Für ihn gibt es nur die Aufnahme unter die Seligen im Reiche Gottes, eine Aufnahme, die aber geschieht durch die gnädig dargereichte Hand Gottes. Und damit, meine Damen und Herren, komme ich endlich zum Schluss. Eusebius kann im Konstantinischen Reich nur ein Bild des zukünftigen himmlischen Reiches sehen. Dieses Reich selbst gehört dem anderen Äon an und auch ein von Gott unmittelbar geführter, vom Logos so groß erfüllter Kaiser kann die Grenze zwischen diesem irdischen und dem jenseitigen Äon nicht durchbrechen. Aber Eusebius muss im Konstantinischen Reich die dichte Erfüllung des Bildes sehen. Für ihn ist, wie angedeutet, das Römerreich das letzte Reich der Welt. Es wird noch ein paar Generationen Bestand haben, dann wird das Ende dieser Welt gekommen sein. In gleicher Weise sah Eusebius im Christentum die letzte und einzig mögliche Religion der Welt. Beide irdischen Endgrößen hat Gott, der Herr der Geschichte, zusammengeführt, und seit der Schlacht an der Milwischen Brücke ist ihre vorherbestimmte Einheit allen sichtbar geworden. Dass römisches Reich und Religio zusammengehörten, war schon für den klassischen Römer, auch den heidnischen Römer, eindeutig. Neben vielen anderen verweise ich nur auf Cicero. Cicero gestand den anderen Völkern, die er um sich herum leben und sich tummeln sah, alle möglichen Vorränge zu. Sie mögen zahlreicher sein als wir, sie mögen im Krieg tapferer sein als wir, sie mögen dieses und jenes haben, was wir nicht haben, aber an einem Bestand, in einem Vorrang wird niemand uns übertreffen, nämlich in der einmaligen Einsicht, dass alles von den Göttern gelenkt und geleitet ist, so Cicero und nicht Eusebius. Als Kaiser Caracalla im Jahre 1212 allen freien Untertanen des Reiches das römische Bürgerrecht verlieh, die Constitutio Antoniana, da hat er dieses Ausweiten des römischen Bürgerrechts begründet auf folgende Weise: damit die römische Religion eine größere Gemeinschaft erhalte und den Göttern auf diese Weise angemessener Dank gesagt werde. Dem universalen Reich, mindestens im Anspruch nach universal, sollte hier durch dieses Gesetz auch eine universale Religion zugeordnet sein. Der Reichsbürgerschaft, könnte man fast sagen, sollte eine Reichsreligion entsprechen, wenn auch diese Religio Romana nicht gerade eindeutig in ihrem Wesen zu erfassen ist. Und nehmen wir noch die andere Seite, unsere älteste frühchristliche Kirche. Sie hat das nicht weniger stark betont, dass ihre Religion und römisches Reich zusammengehöre. Ich verweise noch einmal auf den zitierten Text des Melitor von Sardes aus dem 2. Jahrhundert und ein paar andere Belege. Tertullian um 200 im Apologeticum: unser ist der Kaiser, denn von unserem Gott ist er eingesetzt. Ihr Römer tut also gut, wenn ihr zu uns kommt, damit wir endlich in rechter Weise den rechten Gott verehrt. Und Origenes, der große Meister des Eusebius, träumte den Traum, dass doch eines Tages Römerreich und Christenkirche eins werden könnten. Freilich war er dann zu sehr Spiritualist, dass er hinzufügen musste: solange eine Gemeinschaft noch mit dem Erdenleib bekleidet ist, wird das so ganz nicht möglich sein. Eusebius hat sich in diese Traditionen, sowohl die römische wie die christliche, eingereiht. Den Vorbehalt des Origenes hat er nicht nachgesprochen. Das Römerreich war für ihn sicher das große politische Machtreich, eigentlich das einzige ernstzunehmende Reich. Aber ihm, auch einem guten römischen Bürger, war dieses Reich eben doch wiederum mehr als politische Macht und Herrschaft. Wie das Neue Testament, wir haben den Text von Herrn Kollegen Schnattenburg heute Mittag zitiert gehört, wie das Neue Testament von der Kirche als dem geheimnisvollen Leib Christi spricht, so sah Eusebius im Römerreich, wörtlich, die ganze Welt wie in einem einzigen Leib vereinigt und Rom als das Haupt von allem. Mit dem Christen Konstantin war nun eine Einheit der beiden Leiber gegeben. Beide Leiber, der Leib der Kirche, der Leib des Reiches, waren miteinander verbunden und diese Einheit erfahrbar gemacht. Ich zitiere Eusebius: Vereinigt waren alle Teile des Reiches unter der Herrschaft eines einzigen Mannes. Über das Ganze war dem ganzen Körper des Staates gleichsam ein Haupt zum Schmuck gegeben. Die hellen Strahlen der Frömmigkeit spendeten denen, die vorher in Finsternis und Todesschatten saßen, freudige Tage. Zum Verständnis des Eusebius und seine Konstantindeutung nun noch drei kleine Anmerkungen. Einmal, der Bildgedanke des platonisierenden Kirchenvaters ist uns, so möchte ich vermuten, abhanden gekommen. Zweitens, die optimistische Auffassung, dass der gottgesetzte Herrscher bestellt sei, um die Guten zu belohnen und die Bösen zu bestrafen, ist uns gründlich verdorben worden. Drittens, dass politische Macht näher an das Reich Gottes führen könnte, das schnell und leichthin zu glauben, verwehrt uns die wirkliche Menschheitsgeschichte, auch, glaube ich, wenn man nicht selber Historiker ist. Auch die wirkliche Konstantin-Geschichte, die unser einer zu studieren hat, verwehrt das. Und angesichts solchem Verwehrtem gilt für mich der Satz, gemeinhin bleibt es ein Traum, dass das Verwehrte eines Tages die Zeichen der Gewährung trüge. Ich danke Ihnen.
Der am 27. Januar 1933 in Ulm-Wieblingen geborene Karl Suso Frank trat bereits als 19-Jähriger 1952 in den Franziskanerorden ein, den er während seiner Schulzeit kennen und schätzen gelernt hatte. Nach der ordensüblichen Ausbildung und der Priesterweihe, die er 1958 empfangen hat, setzte er seine Studien in Münster als Schüler von Bernhard Kötting fort. 1963 wurde er mit einer askesegeschichtlichen Arbeit promoviert. Sie trägt den Titel Angelikos Bios, begriffsanalytische und begriffsgeschichtliche Untersuchung zum engelgleichen Leben im frühen Mönchtum und ist 1964 erschienen. Erste akademische Lehrerfahrungen sammelte Frank an den ordenseigenen Hochschulen in Münster und Fulda. Nach Studienaufenthalten in Lyon, Rom und Göttingen wurde er 1968 in Münster habilitiert und noch im selben Jahr als ordentlicher Professor an die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz berufen. Seine Habilitationsschrift Vita Prophetica, Vita Apostolica blieb zwar unveröffentlicht, ihre Ergebnisse sind allerdings in zahlreiche Veröffentlichungen Franks eingeflossen. Im Jahr 1974 folgte er dem Ruf an die Theologische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, die er seitdem entscheidend mitgeprägt hat. Über ein Vierteljahrhundert, bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2000, hat er hier, stets lebendig und engagiert, Generationen von Studierenden nicht nur der eigenen Fakultät in Geschichte und Literatur des frühen Christentums eingeführt. Die hohe Wertschätzung, die er genoss, kommt unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass die Fakultät ihm dreimal, 1976-77, 1985-86 und 1994-95, das Amt des Dekans anvertraute. An der Universität, deren großem Senat er lange Jahre angehörte, war der Theologe hoch angesehen. Für die Studierenden hat er sich in den Jahren 1996 bis 1999 als erster Studiendekan der Theologischen Fakultät sowie als langjähriger Vertrauensdozent der Studienstiftung des deutschen Volkes eingesetzt. Sein wissenschaftliches Lebenswerk, das in außerordentlich breiter Perspektive der Erforschung der Ursprünge der christlichen Askese und der Geschichte des abendländischen Mönchtums insgesamt gewidmet war, floss in theologische Standardwerke ein, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden, wie beispielsweise Grundzüge der Geschichte des christlichen Mönchtums, zahlreiche Auflagen seit 1975, Grundzüge der Geschichte der alten Kirche, mehrere Auflagen seit 1984 und Lehrbuch der Geschichte der alten Kirche, mehrere Auflagen seit 1996. Seine zahllosen Artikel zu Orden und Klöstern, die er als Fachberater der dritten Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche verfasst hat, haben ihm internationales Ansehen erworben. Auch der südwestdeutschen Kloster- und Kirchengeschichte galt stets seine Aufmerksamkeit. Mehrere Kirchenführer, zuletzt zur ehemaligen Klosterkirche und jetzigen katholischen Pfarrkirche Liebfrauen Freiburg-Günterstal aus dem Jahr 2005, lassen seine Liebe zu den dargestellten Monumenten wie seine Vermittlungsgabe erkennen. Eine vollständige Bibliografie der mehr als 1000 Veröffentlichungen Francks findet sich auf den Internetseiten der Universitätsbibliothek Freiburg. Seine über viele Jahrzehnte hinweg gleichbleibend intensive Forschungsleistung wurde durch Mitgliedschaften in mehreren Akademien und nationalen wie internationalen wissenschaftlichen Einrichtungen anerkannt. Neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit war der geschätzte Prediger Frank auch immer pastoral tätig. Sein kirchliches Engagement zeigte er nicht zuletzt als Vorsitzender des kirchengeschichtlichen Vereins der Erzdiözese Freiburg von 1983 bis 1998 und als Mitglied im ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen. Karl Suso Frank starb überraschend am 4. Januar 2006 in Freiburg. Mit der Publikation seiner 1985 gehaltenen Rede möchte die Universität Freiburg einen Beitrag dazu leisten, die Erinnerung an einen außerordentlichen Theologen wachzuhalten.